Wenn jemand für eine Kontrolle kommt und er klagt über Erektionsprobleme, dann braucht es keine Untersuchung mit den Fingern.
Da bei Männern, die sehen zum Teil Krankheiten wie einen Maschinenschaden oder ist etwas kaputt, dann wird es repariert oder ersetzt.
Es braucht dieses Bewusstsein, dass der Mann und die Frau eben nicht gleich funktionieren. Es ist ein anderer Körper, dass die Krankheiten sich auch anders präsentieren, man vielleicht auch anders therapieren muss.
Willkommen bei Rock und Randale im Gesundheitsspecial. Menstruationsbeschwerden, Verhütung, Schwangerschaft und Menopause. Für Frauen gibt es ein Leben lang Gründe, zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin zu gehen. Wird aber über den Männerarzt gesprochen, wird dann schnell gewitzelt. Zu Unrecht, wie wir heute von Manuela Birrer, Chefärztin der Angiologie, da geht es um Gefäßerkrankungen, und Chefurologe Lukas Hefermehl hören. Die beiden arbeiten im Kantonsspital Baden, das die schweizweit erste Sprechstunde für Männergesundheit ins Leben gerufen hat. Was dort genau vor sich geht und wie die goldenen Regeln für ein langes Männerleben sind, jetzt im Podcast. Ich freue mich. Ja, liebe Manuela, lieber Lukas, sagt mal, Prostatakrebs, es gibt mehr Nierensteine bei Männern, Gicht, Erbkrankheiten, Fettleber, was mir da alles untergekommen ist bei der Recherche, sehr viel mehr Unfälle bei Männern. Habe ich mich gefragt, sind Männer medizinisch gesehen das schwache Geschlecht und nicht, wie man so sagt, das starke Geschlecht?
Also, sehr interessante Frage. Das hat sicher damit zu tun, dass der Mann gewisse Risikofaktoren mit sich bringt. Das können genetische Risikofaktoren sein, hormonell bedingt zum Beispiel, die gewisse Krankheiten auch beeinflussen können, so kardiovaskuläre Risiken zum Beispiel. Aber vielleicht ist auch ein gewisses Risikoverhalten und eine gewisse Lebenseinstellung, die durchaus ein bisschen vielleicht anders ist als bei der durchschnittlichen Frau, sage ich mal. Vielleicht tendiert der Mann eher dazu, ein bisschen ungesünderen Lebenswandel zu pflegen, vielleicht mehr Alkohol zu trinken und so weiter.
Da bin ich jetzt gespannt. Da gehen wir nachher auch nochmal in die Tiefe, würde ich sagen. Vielleicht nochmal zum Anfang. Wenn ich so bei mir in meinem Umfeld nachfrage, bei den Männern, die ich so kenne, es sind verschiedene Altersgruppen, und dann so frage, wann die zum letzten Mal in der Männersprechstunde oder beim Männerarzt waren, dann müssen immer alle lachen oder gucken komisch, weil die waren halt noch nie dort. Und ich glaube, die denken halt immer gleich an den Urologen, an dich, Lukas. Und ja, und alles andere ist gar nicht so auf dem Schirm. Und es wirkt auch ein bisschen seltsam, von einem Männerarzt zu sprechen. Jetzt habt ihr eine Männersprechstunde im Spital Baden ins Leben gerufen. Kommt da überhaupt jemand?
Ja, also tatsächlich. Wir führen diese Männerstunde seit etwa 2019 mit einer kurzen Unterbrechung während Corona. Und seither eigentlich nimmt das Interesse ständig zu. Sicherlich auch unterstützt durch die Medien, die wiederholt darauf aufmerksam gemacht haben, dass der Mann eigentlich das gesundheitsschwache Geschlecht ist und dass er besser so auf seine Vorsorge achten sollte.
Kommen die Männer dann mit ihren Frauen oder werden die von den Frauen dahin geschleppt?
Ja, also wenn ich jetzt das ehrlich sage, dann würde ich sagen, ja, nicht selten sind es die Ehefrauen oder die Partnerinnen, die ihre Männer so sanft oder weniger sanft in unsere Sprechstunde schicken. Selten einmal ist die Ehefrau dabei.
Okay, aber dass jetzt immer mehr Männer zu euch kommen, das passt ein bisschen zu meinem Bild, dass junge Männer gerade sich schon ein bisschen besser pflegen, mehr auf sich gucken, auf ihre Gesundheit, mehr Sport machen, vielleicht auch gesünder essen. Ist das denn so?
Also ich würde sagen, ja, was zum Beispiel die Hautpflege oder die Ernährung angeht. Für die Gesundheit würde ich sagen, eher nein. Mhm. Es ist eigentlich ja immer noch so, das wissen wir aus Studien, dass die Frauen eigentlich viel mehr für die Vorsorge sind. Die Männer, die kommen eigentlich seltener, das wissen wir aus den Studien. Und sie kommen, wenn sie kommen, kommen sie spät.
Okay.
Als Frau kennen wir eigentlich, schon ab dem gebärfähigen Alter gehen wir immer regelmäßig zum Frauenarzt.
Ja.
So etwas gibt es eigentlich für den Mann nicht. Und das erste Mal, wo ein Mann vielleicht den Kontakt hat mit einem Arzt, ist im Militär, wenn man diese Eintrittsuntersuchung macht und die Hoden untersucht. Aber sonst geht eigentlich ein Mann nicht zum Arzt, oder?
Vielleicht noch zum Verständnis. Also die Männersprechstunde, die besteht dann in dem Fall nicht nur aus der Urologie, sondern da gibt es ganz verschiedene Disziplinen, die zusammenkommen. Ne? Was hat es denn da noch?
Also das ist eigentlich korrekt, da muss ich ein bisschen ausholen. Also es gibt das Klischee des Urologen oder die Urologin, die sei der Männerarzt. Und das ist so eigentlich nicht korrekt. Also die Urologie ist eigentlich eine Fachdisziplin für ein gewisses Organspektrum und gewisse Krankheiten und die eigentlich so diesen ganzheitlichen Gedanken nicht abdeckt, den wir uns so ein bisschen überlegt haben. Also da ist jetzt in diesem Falle wäre die Urologie natürlich auch Teil davon, aber auch sehr wichtig, zum Beispiel die Angiologie, die Gefäße untersucht, die mit der Zeit dann schlecht sein können, die auch verantwortlich sein können, zum Beispiel für Erektionsprobleme zum Beispiel, aber auch endokrinologische Probleme, die dann doch ein bisschen über das Spektrum des normalen Urologen hinausgehen. Und deshalb ist diese interdisziplinäre Zusammenarbeit und Abklärung dann so wichtig.
Wenn man so die medizinische Forschung anschaut, ist ja schon alles sehr, sehr männlich geprägt seit jeher, oder? Also eigentlich ist der vermeintliche Durchschnittsmensch, an dem auch geforscht wurde und auch immer noch viel wird, jung, weiß, männlich, mittelgroß. Und so die weibliche Patientin wurde ja lange gesehen, so als kleiner Mann quasi. Jetzt habe ich mich gefragt, was bietet ihr mehr an? Weil eigentlich in jeder Praxis, die nicht komplett modern auf Gendermedizin umgestellt ist, also jede Praxis ist ja schon auf Männer ausgelegt. Was bietet ihr jetzt mehr an? Was macht ihr besser?
Ja, also das ist natürlich eine wichtige und berechtigte Frage und hat mit der historischen Ausrichtung der Medizin zu tun. Der Mann, der war lange der Standardpatient eigentlich, da Frauen da komplizierter wegen ihren hormonellen Schwankungen ja ausgeschlossen wurden von der Studie. Und viele Medikamenten und Therapien, die beruhen dann auf diesen männlichen Normwerten. Aber das heißt nicht, dass die Männer automatisch besser versorgt werden. Sie haben ihre eigenen blinden Flecken.
Da bin ich jetzt gespannt, was das sein könnte.
Wir haben schon darüber gesprochen. Das ist eben diese Vorsorge. Dann haben sie viel mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sie haben eine höhere Suizidrate. Und deshalb braucht es eigentlich eine Sprechstunde, die die Männer gezielt abholt bei der Prävention und vor allem bei den Tabuthemen.
Was sind denn diese Tabuthemen?
Also die Tabuthemen sind sicherlich die Erektionsstörungen. Ja. Das ist ein ganz, denke ich, wichtiges Thema. Eigentlich würde ich sagen, fast eines der Hauptthemen, aber auch die psychischen Probleme. Darüber sprechen Männer nicht gerne.
Und da kann man dann auch in die Männersprechstunde zu Ihnen kommen, wenn man sich psychisch nicht gut fühlt und den Verdacht hat, dass man vielleicht unter einer Depression leidet?
Also ich muss sagen, ich bin natürlich nicht für das spezialisiert, aber ich habe tatsächlich Patienten, die mit Erschöpfungssymptomen kommen bis zum Burnout und da bin ich dann einfach die Anlaufstelle. Aber ich habe ja Möglichkeiten. Wichtig ist einfach, dass sie kommen und ich werde sie dann weiterweisen an die entsprechende Stelle.
Jetzt sitzen wir hier zu dritt. Das haben wir sehr, sehr selten im Podcast. Ich finde das ganz toll. Einen Mann haben wir auch dabei, das ist perfekt. Aber jetzt habe ich mich gerade gefragt, wenn Sie die Anlaufstelle sind für die Männer, ist das manchmal ein Problem, dass Sie eine Frau sind? Also kommen die dann trotzdem zu Ihnen mit Ihren Erektionsproblemen oder psychischen Problemen?
Also ich bin da ganz positiv überrascht und mittlerweile ist es zu meiner Lieblingsstunde avanciert, der Sprechstunde, weil ich da viel Zeit investieren kann. Und ich bin also ganz erstaunt, wie offen die Männer eigentlich über ihre Probleme sprechen.
Jeden Alters oder jetzt?
Jedes Alters, ja.
Hier, ja?
Ja, und ich bin auch froh, bin ich schon etwas im fortgeschrittenen Alter. Wenn ich denke, wenn ich jetzt ganz jung wäre, würde ich vielleicht, weiß auch nicht, wäre es mir vielleicht peinlich oder auch dem Patienten peinlich. Also so, muss ich sagen, geht das eigentlich ganz gut.
Wahrscheinlich gibt es noch andere Wundepunkte.
Ja, also ich würde sagen, 2/3 sind Erektionsstörungen. Dann kommen sie für Gewässerabklärungen. Sie kommen mit internistischen Fragestellen, vor allem die Männer, die keinen Hausarzt haben oder eben Erschöpfungszustände bis zum Burnout. Das ist eine recht breite Palette.
Lukas, also Erektionsstörung, das ist dein Spezialgebiet. Wie viele Männer leiden da dran? Ist das ein breites Phänomen?
auf jeden Fall ein breites Phänomen und es gibt wahrscheinlich eine extrem hohe Dunkelziffer, deshalb kann man das vielleicht ein bisschen schlecht quantifizieren, gerade weil sich die Patienten dann nicht trauen, mal zum Arzt zu gehen oder Hilfe zu holen, ist die Dunkelziffer sicher sehr hoch. Dann gibt es verschiedene Altersklassen vielleicht. Natürlich ist der ältere Mann dann eher gefährdet. Das nimmt natürlich bedeutend zu mit zunehmendem Alter, die erektilen Probleme. Aber auch jüngere Männer können mal Erektionsprobleme haben. Die sind ja, Erektionsprobleme sind nicht immer nur bezüglich der Rigidität des Geschlechtsorgans, sondern das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben.
Wir wollen ja den Männern heute auch ein bisschen die Angst nehmen. Du sagst, es gibt eine hohe Dunkelziffer auch und die leiden still vor sich hin. Ich weiß einfach von Männern, die wirklich Angst haben vor dieser Untersuchung, vor dem Finger. Kannst du zu dem Finger was sagen?
Der Finger.
Erklär mal was mit dem Finger, bitte.
Also, wenn jemand für eine Kontrolle kommt und er klagt über Erektionsprobleme, dann braucht es keine Untersuchung mit dem Finger.
Erklär mal, was man mit dem Finger macht.
Genau. Also, die Untersuchung mit dem Finger ist eigentlich historisch eine sehr gute Untersuchung, um die Prostata zu tasten.
Okay.
Und da der Enddarm und die Prostata einander direkt aneinander liegen, kann man das sehr gut tasten mit dem Finger. Und man spürt dann gewisse Verhärtungen, kann auch mal spüren, gibt es Schmerzen in diesem Bereich. Aber das hat meistens überhaupt nichts mit Erektionsproblemen zu tun, sondern da geht es um die Prostata-Abklärung an sich. Dass man weiß jetzt von jüngsten Studien, dass eigentlich der Aussagewert dieser Fingeruntersuchung, sagen wir digital-rektale Untersuchung, eigentlich nicht gut ist. Und deshalb gehört die eigentlich heutzutage nicht mehr zu einer Standard-Vorsorgeuntersuchung, auch hinsichtlich Prostata nicht. Deshalb, ich kann alle Männer beruhigen, das ist nicht das Erste, was man macht, wenn man zum Urologen geht. Und zweitens, falls man dann doch mal das machen muss, sind die Leute immer total erstaunt. Also die meisten haben schon ein bisschen Angst oder Hemmungen da. Die meisten sind dann erstaunt, dass das eigentlich gar nicht schmerzhaft ist.
Okay.
Genau. Aber es ist heute eher ein bisschen eine obsolete Untersuchung.
Okay, also kann man den Leuten die Angst nehmen? Sie können
absolut
getrost mal zu dir kommen und
absolut
einfach.
Das muss heute nicht sein.
Okay.
Und gerade auch bei Erektionsproblemen gehört das nicht dazu.
Aber wie ist denn da die Untersuchung dann? Also ist es wahrscheinlich viel Gespräch auch?
Das ist das Wichtigste, genau. Also gerade was die Manuele gesagt hat, man muss sich dann wirklich Zeit nehmen für die Patienten. Das geht dann halt nicht in diesen Standard 10 oder 15, 20 Minuten, sondern das Gespräch ist eigentlich das absolut Wichtigste. Man muss herausfinden, was eigentlich ist genau im Detail das Problem der Erektionsstörung. Ich habe es immer eingangs erwähnt, das kann beim jungen Mann was ganz anderes sein als beim älteren Mann. Und das Gespräch ist meistens eigentlich sehr wichtig und hilft dann eigentlich einfach schon fast ein bisschen die Diagnose zu stellen.
Was sind denn so die häufigsten Ursachen dafür?
Also die häufigste Ursache ist natürlich, dass das Geschlechtsorgan nicht ausreichend hart wird, damit eine Penetration nicht möglich ist. Ja, das ist so ein bisschen das Häufigste. Ein anderes Problem, das aber auch sehr problematisch sein kann, gerade für junge Männer, ist die sogenannte Ejaculatio precox, das heißt der viel zu frühzeitige Samenerguss, der dann auch zu einem Erektionsverlust führt. Und das kann sehr frustrierend sein für die Leute und auch für das Paar dann sehr problematisch sein. Das ist vielleicht das andere Spektrum dann.
Ja. Gibt es da gute Heilungschancen? Also kann man da in den meisten Fällen was tun oder?
In vielen Fällen kann man viel tun, absolut. Also gerade bei Erektionsproblemen, also bei einer nicht ausreichenden Härte des Penis, kann man oft viel machen. Also man braucht eine Basisuntersuchung, verschiedene Abklärungen, um nicht andere Dinge zu verpassen. Dann kann man heute mit den klassischen Medikamenten, die meisten Leute kennen, eigentlich schon sehr viel erreichen.
Also mit Viagra und so. Ne?
Viagra und Co. Genau, okay. Da gibt's ja heute eine große Bandbreite. Mhm. Und auch zum Beispiel mit Physiotherapie, mit Verhaltenstherapien kann man heute sehr viel machen.
Okay, also dann eben, vieles ist dann psychisch auch, ne? wahrscheinlich.
Vieles ist auch psychisch. Mhm. Ich würde nicht sagen, einfach rein psychisch, das wäre zu einfach wahrscheinlich. Aber meistens, wir nennen das multifaktoriell. Mhm. Also meistens sind Erektionsprobleme nicht einfach ein Problem zuzuordnen, sondern es sind meistens verschiedene Dinge, die so ein bisschen zusammenspielen. Also wenn vielleicht der Patient nicht eine sehr, sehr gute Erektion hat, dann führt das dann irgendwie zu Versagensängsten und zu Stress und vielleicht zu partnerschaftlichen Problemen. Da spielt dann die ganze Psyche auch wieder mit.
Das ist immer schlimmer und dann ist das so eine Negativspirale wahrscheinlich. Absolut. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gehen wir ein bisschen zum anderen Thema, noch ein bisschen grundsätzlicher. Ist das so, dass Männer immer noch viel früher sterben als Frauen?
Ja, das ist tatsächlich so. Also weltweit sind es immer noch etwa 5 bis 6 Jahre. Und das hat
Das ist wirklich weltweit so, das ist interessant, okay.
Ja, weltweit. Ja. In der Schweiz ist natürlich die Differenz etwas kleiner. Ich glaube, 2024 wurden die Frauen im Schnitt 86 Jahre und die Männer 82,6. Also ist hier der Abstand kleiner. Aber weltweit gesehen ist es um 5 bis 6.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass jetzt bei uns halt die Leben sich auch angleichen zwischen Frau und Mann, oder?
Also ein Teil ist sicher durch die Genetik bedingt, aber der größere Anteil ist das Verhalten. Und das hat eine Studie eigentlich wunderbar zeigen können von Mark Louis. Das ist diese Klosterstudie. Und er hat Mönche und Nonnen bezüglich ihrer Sterblichkeit untersucht. Und da kann man sich ja vorstellen, gleiche Lebensbedingungen. Und das hat eine ganz interessante Antwort eigentlich gegeben. Also Mönche und Nonnen, die leben eigentlich fast gleich lang. Aber der Mönch lebt im Vergleich zum Mann, der nicht im Kloster lebt, deutlich länger.
Ah, okay, also sollten wir alle uns etwas abgucken von den Mönchen und Nonnen in dem Lebensstil.
Also das ist eigentlich ja die gute Aussage. Mhm. Man kann etwas tun. Also Prävention ist hier wirklich das Stichwort.
Das heißt also, Mönche, die trinken wahrscheinlich nicht so viel Alkohol, die rauchen wenig oder nicht. Das machen die dann noch richtig für ein langes Leben?
Ja, also sie schlafen sicher genügend. Ich stelle mir das so vor, ich bin nie in einem Kloster gewesen. Weniger Stress. Und was natürlich sicher gut ist, ist ein geordneter Lebensablauf, oder? Und eine sinnvolle Arbeit.
Mhm. Was ist denn heute die wahrscheinlichste Art, als Mann umzukommen? Wenn ich ein Mann bin, was könnte mich erwarten?
Also die häufigste Sterblichkeit allgemein ist die kardiovaskuläre Probleme, Herzinfarkt und so weiter. Mhm. Das ist weltweit und es gilt auch für Männer wie für Frauen eigentlich ähnlich. Dann gibt es spezifische Krebsarten zum Beispiel. Da ist zum Beispiel das Lungenkrebs, Bronchialkarzinome, sind die weltweit häufigsten Karzinome zu sterben. Auch da, das ist etwas, was Männer dann eher
weil die eher rauchen, oder?
Die rauchen eher. Genau. Prostatakarzinom ist die zweithäufigste Karzinom-Todesursache. Also auch das ist irgendwie wichtig. Und da kann man, wie du gesagt hast, Manuela, man kann präventiv halt viel machen. Also man kann aufhören zu rauchen oder gar nicht anfangen. Das hilft schon mal enorm.
Oft wird ja gewitzelt so über die wehleidigen Männer. Also man redet dann auch von Männerschnupfen, wenn die eigentlich einen kleinen Schnupfen haben, aber dann so todkrank tun. Bekommt ihr das so ein bisschen mit bei euch in der Männersprechstunde, dass die Männer immer wahnsinnig übertreiben? Oder wie seht ihr das?
Ja, also ich würde mal sagen, es ist ein Klischee mit einem wahren Kern, oder? Also es ist natürlich so, dass Männer bei Infekten schwerere Verläufe haben und sie haben auch eine schlechtere Impfantwort. Und das hat man auch bei Corona gut gesehen, oder? Das sind, also unabhängig vom Alter, sind die Männer signifikant häufiger gestorben als die Frauen.
Okay, also die nehmen die Impfung gar nicht so gut an. Also die Reaktion auf die Impfung ist jetzt nicht gemeint, so dass sie danach irgendwie Grippeeffekt haben, sondern dass die gar nicht so gut dann geschützt sind durch die Impfung.
Ja, sie sprechen weniger gut an. Ja.
Okay, also das heißt, wenn die den Männerschnupfen haben, dann fühlen sie sich wahrscheinlich wirklich ein bisschen schlechter als wir, wenn wir jetzt einen Schnupfen haben.
Sind vielleicht einfach kränker, ja. Mhm. Ja. Mhm.
Sind denn Männer schmerzempfindlicher als Frauen? Weiß man da was?
Das wüsste ich nicht. Ich könnte es höchstens aus meiner täglichen Erfahrung sagen, wenn ich meine Eingriffe mache, dann ist mir einfach aufgefallen, dass vor allem jüngere Männer mehr Betäubungsmittel brauchen als Frauen, wenn ich eine lokale Betäubung mache. Aber das ist jetzt...
Das ist einfach subjektive
Beobachtung. Das ist einfach subjektiv und aus der Beobachtung. Ich weiß jetzt nicht, was du dazu sagen könntest. Also
ich könnte das auch nicht irgendwie auf ein Geschlecht jetzt irgendwie differenzieren. Ich denke, Schmerz ist allgemein etwas sehr Individuelles. Also es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, was man für Schmerzerfahrungen gemacht hat im Leben. Vielleicht soziokulturell und so weiter. Wie man selbst Schmerz verarbeitet und verspürt, ist total unterschiedlich, individuell. Und das kann ich jetzt nicht sagen, ist es ein junger Mann oder eine ältere Frau?
Das passt ganz gut zu unserem nächsten Punkt. Und zwar habe ich mich von euch inspirieren lassen. Ich habe ja für die Recherche eure Homepage angeschaut, also von der Männersprechstunde. Und da habt ihr in so einem Blog oder überhaupt vom Spital habt ihr so Mythenchecks. Und das fand ich ganz gut und dann habe ich mal so ein bisschen rumgefragt und ein paar Mythen eingesammelt, die ihr mir jetzt nehmen oder bestätigen könnt. Und ein Punkt war tatsächlich, Männer würden niemals die Schmerzen einer Geburt aushalten. Da streitet man sich ja immer so ein bisschen, wer jetzt mehr aushalten muss. Also die Frau im Leben oder der Mann, und die Frau hat ja eigentlich immer gewonnen durch die Geburt.
Also ich denke, das ist schwierig zu sagen, weil es wird nie ein Mann diese Schmerzen spüren. Das wird nie eine Studie geben, die das belegen kann oder nicht. Aber ich denke sehr wohl, dass Männer natürlich auch starke Schmerzen verarbeiten können. Die Schmerzen, die bei einer Geburt vorherrschen, werden als im Vergleich sehr hoch quantifiziert. Also Frauen, die geboren haben, können ihre Schmerzen, die sie vielleicht später in einer anderen Situation dann haben, auch vergleichen damit. Und deshalb weiß man, dass das wirklich ein sehr starker Schmerz ist.
Also ist das nicht der stärkste Schmerz, den man spüren kann als Mensch?
Sagt man, ja. Genau. Also wir haben zum Beispiel in der Urologie haben wir viele Menschen, die zu uns kommen mit Nierenkoliken. Und Frauen vergleichen das manchmal mit dem Geburtsschmerz. Also es muss wirklich sehr, sehr hoch sein.
Und Männer haben, glaube ich, mehr, ne?
Also Männer haben mehr Nierensteine und die haben natürlich auch Schmerzen. Das heißt, auch die können das irgendwie verarbeiten, diese Schmerzen. Bei der Geburt weiß man einfach, dass da extrem viele noch Endorphine, noch Hormone mitspielen, die auch der Frau helfen, das zu verarbeiten. Und die fehlen natürlich beim Nierenstein.
Das fällt beim Nierenstein weg, die guten Hormone. Das ist um die Vorfreude und so. Manuela, die Wechseljahre, betreffen die nur Frauen oder klagen da auch Männer über hormonelle Schwankungen im Alter?
Ja, bei den Männern gibt es natürlich auch eine Art Wechseljahre, nur verlaufen sie schleichender als bei den Frauen.
Und wie machen die sich bemerkbar und ab welchem Alter auch?
Sie machen sich bemerkbar unter anderem durch Libidoverlust, fehlende Energie, Muskelabbau. Das Testosteron, das verringert sich ja um 1% etwa pro Jahr ab dem Alter von 30 bis 40 Jahren.
Ich habe nur diese Männer vor Augen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Problem, der Muskelabbau mit den dünnen Beinchen, dünnen Ärmchen und dann aber dem großen Trommelbauch. Das ist auch ein Phänomen, wo ich mich frage, woher kommt das?
Das ist eigentlich so die typische männliche Fettverteilung. Also das hat auch einen hormonellen Grund. Frauen, wenn sie Fett einlagern in ihrem Körper, dann ist das eher dann an den Beinen zum Beispiel. Und das ist beim Mann dann fast nicht so. Und wenn es bei der Frau beim Bauch ist, ist es eigentlich direkt unter der Haut. Mhm. Und bei den Männern ist es im Bauch drin, also um die Därme.
Und das ist das gefährliche Fett, ne?
Viel problematischer, genau. Ja. Aber das hat auch einen hormonellen Grund.
Aber das ist im Alter schon verstärkt, oder?
Ist im Alter verstärkt, hat man aber manchmal auch mit der Ernährung zu tun, vielleicht mit anderen Erkrankungen auch zu tun.
Ist das dann der typische Bierbauch? Also kommt das tatsächlich vom Alkohol? Wenn ich jetzt so einen Mann sehe mit so einem riesen Bauch, weiß ich dann, dass der viel Bier trinkt?
Man sagt, das ist der Bierbauch. Also Bier hat einfach schon mal sehr, sehr viel Energie, hat viel Zucker. Und Zucker ist natürlich nicht gut für unseren Körper. Wir lagern Zucker sehr, sehr schnell ab als Fett. Und das ist dann eher der Grund als jetzt rein nur der Alkohol. Und Alkohol selbst hat natürlich auch viel Energie. Das ist wahrscheinlich mit der Grund. Bei sehr, sehr hohem Alkoholmissbrauch muss man dann schon fast sagen, kann es auch zu Leberproblemen kommen. Aber das sind dann andere Ursachen. Ja.
Ich habe gemerkt, bei den Mythen gibt es ganz, ganz viele Mythen unterhalb der Gürtellinie. Also da tummeln sich so die ganzen Vorurteile und Legenden. Zum Beispiel auch das Handystrahlen dem Sperma schaden. Also wenn man das Handy dann immer irgendwo in der Hosentasche hat, ist das schlecht.
Also da gibt es ganz viele, viele Ängste mit diesen möglichen Strahlen. Man hat das auch untersucht und bisher hat man eigentlich nie das wirklich nachweisen können, dass das eigentlich einen Einfluss hat, einen negativen Einfluss.
Da werden ja auch sehr viele Männer betroffen dann, ne? Also genau. Das haben ja alle irgendwie immer das Handy dabei.
Absolut.
Radfahren, also so enge Hosen, Radfahren, Skinny Jeans, ist das schlecht für die Spermien und Potenz?
Nein, eigentlich nicht. Also für die Potenz nicht. Im Normalen, sage ich mal, normales Fahrradfahren, auch normales sportliches Fahrradfahren ist eigentlich nicht ein Problem. Aber tatsächlich, diese Frage stellen mir immer wieder Männer, auch in der Sprechstunde, und ich sage dann eigentlich immer das Gegenteil. Geht raus, macht Sport,
Fahrrad,
weil das hilft. Genau, fit bleiben und genau die Körperfett möglichst abbauen oder gar nicht eigentlich ansammeln. Das ist präventiv gegenüber sehr vielen Krankheiten, insbesondere auch für Erektionsprobleme.
Ich habe einen Sohn und die kloppen sich ab und zu mal auf dem Schulhof. Also der ist in der 3. Klasse. Und dann geht es auch mal so zwischen die Beine. Ist das ein Problem? Also kann das Schäden verursachen, wenn man trifft?
Es ist ein Problem, weil es schmerzhaft ist.
Ja, sehr schmerzhaft, glaube ich.
Genau, aber eigentlich nicht. Also um wirklich ein Trauma zu erleiden, das dann auch später irgendwie zu einer Fertilitätsproblem führt, das muss schon ein beträchtliches Trauma sein mit schweren Blutungen des Hodens und so weiter. Also ein normaler Tritt macht keine Probleme.
Okay, bin ich beruhigt als Mutter. Dann gibt es noch das Gerücht, dass Männer, ich glaube, das kommt ehrlich gesagt ein bisschen von früher, um den Männern ein schlechtes Gewissen zu machen, aber wir checken es mal ab hier, dass Männer so ein Kontingent an Spermien haben und hier, also wenn sie es übertreiben mit der Masturbation, dass dann irgendwann Pause ist oder Sense und nicht mehr nachproduziert werden kann.
Nein, das ist eher beim Mann anders als bei der Frau. Männer können wirklich ein Leben lang Spermien produzieren, auch in einer hohen Anzahl. Das heißt, es geht eigentlich nicht aus. Also auch Männer in einem höheren Lebensalter sind eigentlich oft noch normal zeugungsfähig. Die Spermienzahl nimmt so ein bisschen, die Produktion nimmt so ein bisschen ab, vielleicht auch die Qualität mit der Zeit, mit dem höheren Alter. Aber eigentlich hört das nicht einfach nie auf, sozusagen.
Dann müssen sie auch sich nicht irgendwie zurückhalten quasi. Im Alltag.
Okay. Nein.
Dann gibt es so ein paar Sachen, die so als typische Frauenkrankheit gelten. Da denke ich an Migräne, Blasenentzündung, Osteoporose, Brustkrebs. Sind das tatsächlich Frauenkrankheiten, die Männer nicht betreffen?
Also jetzt zum Beispiel die Osteoporose, die gilt ja als typische Frauenkrankheit. Ja. Die gibt es natürlich beim Mann auch, wenn auch deutlich weniger häufig, aber sie verläuft dann eher schwerwiegender. Und auch der Brustkrebs, das ist nicht zu vernachlässigen, der kann beim Mann auch vorkommen, ist seltenst, rund etwa 1%, aber kommt vor. Migräne gibt's auch, die Zahl kann ich nicht sagen. Und bei den Blasenentzündungen, da muss ich dir den Ball zuschreiben. Lukas.
Wieso, dass das Frauen mehr haben?
Also haben das Frauen mehr, haben das Männer? Ich glaube, das liegt doch daran, dass die Harnröhre, wie war das denn jetzt nochmal? Die Harnröhre bei der Frau näher
an der Blase ist. Das ist einfach kürzer.
Sie ist kürzer, genau. Und da kommen die Bakterien besser durch.
Die kommen besser durch und deshalb ist bei der Frau, ist es viel normaler, dass eine Frau mal Blasenentzündung haben kann. Man sagt sogar, Blasenentzündung bis zu 3-mal pro Jahr kann man noch so als normal anschauen. Bei Männern sind Blaseninfekte eigentlich immer abklärungsbedürftig. Das ist viel seltener und deshalb muss man auch gucken, was eigentlich der Grund dafür ist.
Was kann denn der Grund sein?
Der Grund kann zum Beispiel sein, dass die Blase sich nicht richtig entleert. Typischerweise ist das bei einer gutartigen Prostatavergrößerung, wie fast jeder Mann im Leben einmal entwickeln wird, Blasenentleerungsstörungen im weitesten Sinne. Und da kann man was dagegen tun. Deshalb gehört das auch abgeklärt.
Okay. Dann habe ich noch gehört, dass Erektionsprobleme, kommen wir wieder darauf, dass die harmlos sind. Ist das ein Mythos?
Also das ist mir ganz ein wichtiges Anliegen als Gefäßspezialistin. Das liegt mir also buchstäblich am Herzen. Also Erektionsstörungen sind nicht nur einfach lästig und harmlos, sondern sie können ganz gefährlich sein, weil sie so ein Frühwarnzeichen sein können für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Das wüsste ich zum Beispiel nicht.
Also das gehört eigentlich abgeklärt. Was ich vorher noch ergänzen wollte bei der Ursache von den Erektionsstörungen, die sind sehr häufig vaskulär bedingt, also durch die Gefäße.
Kannst du das nochmal erklären?
Vor allem, wenn die Patienten älter werden, dann wird das häufiger. Mhm. Also es braucht ja, dass eine Erektion zustande kommt, muss ja Blut in die Gefäße fließen. Und wenn sie da irgendwo eine Verkalkung haben in den zuführenden Gefäßen, dann wird der Penis nicht richtig steif.
Mhm. Also weil das Blut gar nicht erst da reinkommt.
Das Blut gar nicht, nicht reinkommt. Aber es gibt auch andere Störungen, das sind dann eher die Jüngeren. Das ist dann, wenn das Blut zu schnell abfließt, wenn es jetzt irgend in den Venen, das sind die abführenden Gefäße, ein Leck gibt, dann fließt das zu schnell weg und das Blut aus dem Schwemmkörper und dann wird der Penis auch schneller erschlafft.
Ja, okay, und also wenn man das bei sich entdeckt oder bemerkt, dass man das öfter hat, ich nehme mal an, wenn das mal passiert, ist das jetzt kein Ding, aber wenn man das halt dauerhaft hat, dann sollte man es mal abklären lassen unbedingt.
Ja, das ist so, also mein so einmalige Aussetzer ist überhaupt kein Problem. Aber wenn das wiederholt vorkommt, vor allem bei Älteren, dann gehört das abgeklärt, kardiovaskulär.
Mhm. Aber das kann sein, wenn ich es richtig verstanden habe, dass dann später oder dass ein Herzinfarkt daraus entsteht oder dass es ein Vorbote ist sozusagen.
Ja.
Ja.
Und zwar, also geht man davon aus, diese kleinen Penisgefäße, die haben ganz kleinen Durchmesser, so um ein bis maximal 2 Millimeter und die sind kleiner als die Herzkranzgefäße. Und wenn sie bereits in diesen Arterien eine Verkalkung haben, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch bei den Herzkranzgefäßen eine Erkrankung vorliegt. Also lange eigentlich bevor dann der Herzinfarkt kommt, drum sollte man eigentlich die verbleibende Zeit nützen, um irgendeine gute Prävention zu betreiben.
Ja.
Also absolut, vielleicht kann ich es noch ein bisschen noch ergänzen. Ich glaube, genau das ist eigentlich auch der Hintergrund und die Grundidee dieser Männersprechstunde und dieser interdisziplinären Zusammenarbeit. Also, dass wir genau diese, man hat ein Screening haben von Männern, die in eine Risikogruppe gehen, damit wir die wirklich früh erkennen können, bevor es eben zum Beispiel zu einem Herzinfarkt kommt. Und deshalb arbeiten wir hier sehr, sehr eng zusammen. Also wenn ich zum Beispiel einen Patienten habe, der jetzt neue Erektionsprobleme hat, dann weise ich den sehr gerne mal zur Gefäßabklärung. Dann gehört auch dazu, dass man die Blutfette im Blut dann auch checkt und auch schauen kann, gibt es da Risikofaktoren vielleicht, dass man präventiv vielleicht eben einen Herzinfarkt oder ein kardiales Ereignis vielleicht auch verhindern kann.
Es gibt ja nicht für alles einen Ersatzteil. Und da komme ich zu meiner nächsten Frage. Manuela, du hast in irgendeinem Interview mal gesagt, Männer haben so eine Ersatzteilmentalität. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann wollen sie halt das Teil im Körper austauschen oder so. Das musst du mir nochmal erklären. Das habe ich nicht ganz verstanden. Was kann man denn da so austauschen?
Ja, also da bei Männern, die sehen zum Teil Krankheiten wie ein Maschinenschaden oder ist etwas kaputt, dann wird es repariert oder ersetzt. Und sie sind ja auch eher technisch orientierter. Und was wir sehen eigentlich, dass sie schneller zum Beispiel einen Herzschrittmacher-Operation akzeptieren oder einen Gelenksersatz. Frauen hingegen, das wissen wir auch aus Studien, die sind eher präventiv, lassen es gar nicht so weit kommen. Und dahinter stecken, denke ich, sowohl soziale Rollenbilder, aber auch kulturelle Muster von Männlichkeit. Also wie nicht über Schwäche reden oder Probleme technisch lösen oder nicht präventiv vorsorgen.
Ja, und es wäre natürlich viel besser für den Körper, präventiv etwas zu tun, als dann später das Teil auszutauschen. Und viel günstiger natürlich auch. Wie riskant ist es denn eigentlich, als Bub geboren zu werden? Also die Erbkrankheiten häufen sich ja dann, glaube ich, bei den Buben. Könnt ihr da was zu sagen?
Ja, also tatsächlich ist es biologisch riskanter, als Junge geboren zu werden. Die Jungen haben...
Also die sterben nicht nur früher, die Männer, sondern eben auch gerade schon als Bub ist es dann schon gleich von Anfang an. Bisschen.
Ja, sie haben bereits schon da einen Startnachteil, würde ich sagen, bereits schon im Mutterleib haben sie eine höhere Komplikationsrate und sie sterben im Kindesalter auch häufiger.
Und wieso haben denn jetzt Buben mehr Erbkrankheiten als die Frauen?
Die Frauen haben zwei X-Chromosomen und die Männer ein X- und ein Y-Chromosom. Und wenn jetzt eine Erbkrankheit über das X-Chromosom übertragen wird, dann wird der Mann krank. Aber die Frau hat eigentlich wie eine Sicherheitskopie. Wenn ein Gen auf einem X-Chromosom erkrankt ist, dann kann eigentlich das andere X das übernehmen. Und
also das gleicht das dann aus, so dass es gar nicht irgendwie zum Ausdruck
dass
kommt?
Dass es nicht zum Ausdruck kommt, ja. Genau.
Das ist ein massiver Vorteil, den man auch nicht wettmachen kann. So, da kann man nicht gegen ankommen. Gibt es einen speziellen Männerkrebs? Sie haben vorhin schon beim Mythencheck gesagt, es gibt ja Brustkrebs, vor allem bei den Frauen. Das ist, glaube ich, so die Krebsart Nummer eins. Bei den Frauen trifft ab und zu auch Männer.
Der Prostatakrebs ist wahrscheinlich so der Männerkrebs. Und das ist schon was sehr, sehr Häufiges. Ich habe es, glaube ich, eingangs erwähnt. Das ist eigentlich der zweithäufigste Krebs bei Männern überhaupt. Etwa jeder achte Mann wird in seinem Leben an einem Prostatakarzinom erkranken. Oder besser gesagt, jeder achte könnte daran versterben sogar. Also es ist wirklich was sehr, sehr Häufiges. Ja.
Es erstaunt mich, dass du sagst versterben, weil ich habe nämlich von ganz vielen schon gehört, ja, der Prostatakrebs, der ist ja total harmlos eigentlich. Da kann man ja ewig mitleben. Ist das so?
Ist nicht ganz falsch, aber ist eben auch nicht richtig. Ich höre das immer wieder, ja. Das ist ja nicht schlimm, das muss man ja nicht abklären. Aber der Prostatakrebs hat ein großes Spektrum. Es gibt sehr wenig aggressive Karzinome, die auch bei jungen Patienten oder jüngeren Patienten vielleicht nicht unbedingt behandlungsbedürftig sind, die man beobachten kann und soll. Und es gibt aber auch sehr aggressive Prostatakarzinome, die man unbedingt finden muss und früh behandeln sollte. Um die geht es eigentlich. Und deshalb ist so ein bisschen das Problem, die Diskussion immer wieder. Viele Männer in sehr hohem Alter, über 90 zum Beispiel, haben einen Prostatakrebs, aber die werden an dem nicht erkranken. Und schon gar nicht versterben. Deshalb muss man das ist genau das, was die Leute immer meinen damit.
Ja, die leben dann bis zum, also die zwei Jahre, die sie noch leben, dann halt noch
korrekt,
damit.
Korrekt, genau. Ja. Die merken das gar nicht erst. Und deshalb muss man beim sehr alten Mann das eben nicht abklären und auch nicht therapieren. Aber es gilt genau, die jüngeren Männer von etwa 50 bis 75, bei denen sollte man relevante Prostatakarzinome, nämlich die dann auch zu erkranken, vielleicht zum Tod führen können, die sollte man finden und dann therapieren.
Sagst du, die sollte man finden? Da muss man erstmal zum Arzt gehen für. Aber kann man auch zu Hause schon merken vielleicht, dass man das hat?
Das Problem ist, man merkt das nicht.
Das ist, ja, müssen also man das, hat keine Schmerzen.
Nein, das ist das Heimtückische daran. Also man merkt nicht, ob man einen Prostatakrebs hat oder nicht. Oder man merkt das dann wirklich, wenn es wirklich viel zu spät ist. Man sollte zum Arzt, zur Ärztin gehen. Das muss nicht der Urologe sein, muss auch nicht die Männerärztin sein, sondern es kann durchaus auch der Hausarzt, die Hausärztin sein. Und das geht meistens mit einer Blutkontrolle. Auch hier haben die Männer immer Angst vor dem Finger, das haben wir schon mal gehabt. Auch den braucht es hier nicht immer.
Okay, aber das heißt, ich habe keine Chance, das zu Hause zu merken?
Nein.
Also nicht irgendwie durch das Urin, das nicht mehr richtig fließt oder
nein.
Also also wirklich diese Kontrolluntersuchung regelmäßig einfach
machen. Die braucht's genau. Und die Empfehlung, die war Noch vor ein paar Jahren waren die so ein bisschen umstritten. Soll man diese Früherkennung empfehlen? Soll man das tun? Inzwischen haben wir sehr gute, robuste Daten international, die eigentlich belegen, dass eine Früherkennung wichtig ist und auch Leben retten kann. Und deshalb empfiehlt man Männern unbedingt ab dem 50. Lebensalter erste Vorsorgeuntersuchungen machen zu lassen.
Okay, schon ab 50.
Ab 50, genau. Mhm. Außer jemand hat im engeren Familienkreis Männer, wie zum Beispiel der Vater, Großvater, Onkel, der auch schon an Prostatakrebs erkrankt ist, dann sollte man das schon früher tun, nämlich etwa in 45 Jahren.
Schon, okay. Ja. Gut, dann, was ja auch wichtig ist, wir haben es vorhin schon angesprochen, Männer kommen ja auch so ein bisschen in die Wechseljahre. Also da Männer haben hormonelle Schwankungen und Probleme, ein bisschen weniger als Frauen. Aber auch da ist das ein Thema. Wie merkt man als Mann, dass die Hormone aus dem Gleichgewicht sind?
Das leitende Hormon ist das Testosteron. Ja, wenn das langsam sinkt, und das tut es langsam, dann merken die Patienten oft, dass sie einfach ein bisschen müde sind, ein bisschen Stimmungsschwankungen haben, ein bisschen der Antrieb fehlt. Und das kann zum Teil wirklich auch störend sein. Das Testosteron ist für den Mann, hat einen wichtigen Einfluss auf das Wohlbefinden. Manchmal wird der Testosteron so ein bisschen belächelt aus dem Bodybuilder.
Ja, oder
ein bisschen
verschimpft auch irgendwie. Also so ein bisschen, dass die Testosterongeschwängerten, Leute, die dann irgendwie Kriege anzetteln und so. Also das ist ja eher negativ.
Genau, behaftet, ist, ne? Absolut. Es ist negativ behaftet. Und das sprechen wir, oder das wisst ihr, von Doping und Bodybuilder und so. Mhm. Aber da sprechen wir von ganz anderen Dosierungen, ja. Aber der Testosteron ist wichtig für das Wohlbefinden des Mannes. Und ich spreche da schon von relativ tiefen Werten eigentlich im Blut. Und wenn ganz tiefe Werte dann nicht mehr erreicht werden, und das wirklich dann viel, viel zu tief ist, dann fehlt einfach auch den Männern eine gewisse Lebensqualität und Antrieb und Freude.
Aber das muss ja nicht nur im Alter dann abnehmen, oder ist das immer nur so eine Alterserscheinung? Also ich meine, vielleicht haben ja auch jüngere Männer Schwankungen.
Ja, ist sehr selten, kann aber mal sein. Also
Frauen haben ja ständig Schwankungen und Probleme mit PMS, also den Tagen vor den Tagen und über der Schwangerschaft und überhaupt. Aber bei Männern ist das sehr selten?
Bei Männern ist die Schwankungsbreite ist viel, viel tiefer. Man weiß, es gibt einen zirkadianen Rhythmus. Also am Morgen ist es eher ein bisschen höher als abends.
Das heißt, aber also die Männer finde ich morgens besser und
sind
fitter.
So ein bisschen, könnte man sagen, wahrscheinlich. Ist auch wieder individuell. Mhm. Aber es gibt einen Schwankungsrhythmus, der im Tag. Aber es bleibt eigentlich über viele, viele Jahre, einen großen Teil des Lebens, ziemlich konstant und nimmt dann eigentlich nur ganz konstant wenig ab. Mhm. Aber wenn andere endokrinologische Erkrankungen vorherrschen, kann das natürlich auch mal in einem frühen Alter dann schon mal zu tief sein. Und deshalb gehört das dann auch abgeklärt.
Mhm. Also da fühlt man sich dann schlapp und antriebslos und nicht so gut.
Korrekt. Oder eben Erektionsprobleme, Libido-Probleme können auftreten. Mhm. Und deshalb sind eben auch hormonelle Blutbestimmungen so wichtig.
Hast du vorhin schon die Bodybuilder angesprochen. Ist das manchmal ein Thema bei euch, dass dann so die mit Anabolika-Missbrauch zu euch kommen, mit irgendwie einer Mega-Akne oder Organproblem?
Ich habe das nicht gesehen, meine Sprechstunde bis jetzt.
Ich finde, was man beobachtet, ist schon auch, dass das zugenommen hat, dass die Hemmschwelle auch bei jungen Männern solche anabolen Steroide einzunehmen, viel weiter gesunken ist. Also die Verfügbarkeit ist viel höher. Die jungen Männer kommen viel einfacher an diese Substanzen drauf oder ran. Und deshalb wird das vielleicht auch ein bisschen verharmlost. Man darf nicht vergessen, dass diese Steroide auch gefährlich sein können. Also wenn man die im jungen Jahren nimmt, das kann schon auch gefährliche Auswirkungen haben. Und übrigens auch kann auch Grund sein für Erektionsprobleme.
Okay, das will man dann auch nicht, wenn man gut aussieht und dann nicht kann.
Genau. Und auch erhebliche Fertilitätsprobleme kann das auslösen.
Wir wollen ja heute die Männer ermutigen, zu euch zu kommen oder zu sonst zum Arzt zu gehen, zur Ärztin und sich da anzuvertrauen und sich durchchecken zu lassen. Wir haben ja gehört, dass das die Männer tendenziell zu wenig machen. Jetzt, du hast vorhin schon mal gesagt, man soll so ab 45, 50 mal gucken wegen Prostata. Das wäre so ein Check-up. Was gibt's noch? Was müssen die Männer noch auf ihre Liste schreiben?
Ich würde sagen, so mit 35 lohnt es sich sicher mal, den Blutdruck, das Cholesterin und den Blutzucker regelmäßig zu messen.
35 ist auch jung eigentlich.
Ja,
oder?
Ja, aber es gibt familiäre Hypercholesterinämien zum Beispiel, die können sich schon im Alter von 20 äußern, sind eher selten.
Was ist das?
Wenn man zu viele Blutfette hat, und dann steigt natürlich das Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, enorm an. Mhm. Aber das ist familiär, das heißt, die haben bereits schon Familienmitglieder, die erkrankt sind.
Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich übergewichtig bin und das dann sehe, dass mein Blut wahrscheinlich voller Fett ist, sondern
kann auch unabhängig sein von dem. Und dann sicher ab 50 mal die Darmkrebsvorsorge. Und wenn ich jetzt von meinem Fachgebiet spreche, wenn sie Raucher sind, die Männer, dann lohnt es sich so ab 60 Jahren mal den Ultraschall auf dem Bauch zu halten, zum Schauen, ob sie nicht eine Erweiterung der Bauchschlagader haben, ein das sogenanntes Aneurysma.
Ah, okay, also das kommt meistens vom Rauchen.
Das Rauchen ist ein wesentlicher Risikofaktor. Man hat auch gesehen, dass wenn man das Rauchen einstellt, dass tendenziell das Aneurysma-Wachstum etwas gebremst werden kann.
Ja, also das heißt, wir gucken nach Prostata, wir gucken nach dem Blutdruck, wir gucken nach dem Bauch quasi, ob da ein Aneurysma drin ist. Und was war es noch? Das Letzte noch?
Also was sicher wichtig ist, dass eben den Zucker muss man sicher kontrollieren.
Okay, ja. Das ist ja schon einiges dann, aber dann hat man schon das meiste abgedeckt.
Ja, vielleicht, also was sicher auch nicht schadet, wenn man mit ab 60 Jahren vielleicht die Augen untersuchen lässt, mit der Frage, ob der graue Star vorhanden ist oder ein Hörtest, oder?
Mhm. Absolut, das sind so die Untersuchungen und Abklärungen, die man machen kann als Mann, um gewisse Risiken zu eruieren. Ich möchte an dieser Stelle unbedingt vielleicht auch noch erwähnen, bevor man zum Arzt oder zu Ärztin geht, vielleicht selbst mal gucken, was kann ich für meine Gesundheit tun. Und das braucht nicht unbedingt den Arzt jetzt.
Ja, das ist gut. Nee, man will ja eigentlich gar nicht erst einen Arzt brauchen. Das ist schon ein guter Punkt. Jetzt kommen die goldenen Regeln, die ich vorhin schon angekündigt habe mit Trommelwirbel. Wie viele Regeln kriegen wir zusammen für ein gutes Männerleben? Möglichst wenig.
Keep it simple.
Ja, aber es gibt doch sicher mindestens 5 gute Regeln, würde ich mal sagen.
Oder, also ich hoffe nicht viel mehr, weil es darf nicht zu viel sein.
Bewegung, unbedingt Bewegung. Sich bewegen im Alltag, ein bisschen Sport treiben.
Also was sind da die Richtlinien? Also ganz ehrlich, ich rede mit vielen Ärzten und Ärztinnen und es heißt immer Bewegung, Ernährung, nicht rauchen, Schlaf. Jetzt möchte ich aber ein bisschen noch bessere Tipps oder genauere Tipps, weil das weiß man eigentlich, aber ich brauche da mehr Anweisung. Also wie viel muss der Mann sich bewegen?
Also das ändert ja auch ständig, mit diesen Schritten zählen und 10.000 Schritte und so weiter. Man sagt etwa 150 Minuten sportliche Betätigung oder Bewegung sozusagen pro Woche. Und das kann man aufteilen. Idealerweise ist es natürlich, wenn man das jeden Tag so ein bisschen macht. Es muss nicht jeden Tag ein Marathon sein, sondern wenn man es runterbricht, ist es eigentlich gar nicht mehr so viel.
Nee.
Man weiß auch, dass jetzt zum Beispiel eine kurze sportliche Betätigung, das aber regelmäßig, genauso viel bringt wie eben jemand, der jeden Tag 5 Stunden trainiert. Ja, also es bringt schon wenig, bringt sehr viel.
Mhm. Gute Nachricht, muss ich sagen.
Aber darf ich da vielleicht noch ergänzen, wenn wir schon bei der Bewegung sind, man sollte das eigentlich ergänzen durch ein Krafttraining, 2 bis 3 Mal pro Woche. Das ist ganz wichtig, um dem Muskelabbau entgegenzuwirken.
Ja.
Weil wir bauen eigentlich schon relativ früh nicht so Muskelmasse ab. Und das ist in etwa, weiß nicht, 0,5 bis 1% Muskelmasse pro Jahr. Also da sollte man sicherlich etwas auch dagegen tun. Oder?
Um dann Stürze auch im Alter zu vermeiden. Ne?
Das
und
ist eine ganz
lange mobil
kurze Sturzprävention.
Mhm. Da sind wir eigentlich auch vielleicht schon beim nächsten Punkt bei der Ernährung. Man hat ja heute das Gefühl, dass man sehr, sehr viel Proteine zu sich nehmen muss. Gerade auch Männer, glaube ich, die ein bisschen Sport machen, die ballern sich ja teilweise schon fast zu mit diesen ganzen künstlichen Proteinpulvern und Riegeln und überall ist Proteinjoghurt. Also ist das denn gut, nötig?
Also wir sind jetzt keine Ernährungswissenschaftler, aber ich denke, eine Eiweißzufuhr ist sicher sehr wichtig und man geht da etwa von 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag aus. Und wenn Sie natürlich Sport machen, brauchen Sie etwas mehr. Und dann ist einfach die Form, in welcher Form Sie das Protein zu sich nehmen. Wir möchten ja wegkommen von dem allzu vielen Fleischkonsum. Da würde sich sicher Käse oder Milchprodukte anbieten oder Hülsenfrüchte oder Nüsse zum Beispiel.
Und sonst wahrscheinlich wenig Fett, kein Übergewicht anhäufen.
Das ist dann eine weitere goldene Regel, oder? Dass man da versucht, das Gewicht zu halten und um gesund zu essen. Das gehört eigentlich zusammen.
Mit dem Sport dann auch noch das goldene Dreier-Package. Mhm. Gibt es etwas, was für den Mann speziell wichtig ist?
Ich denke, sowas wie so schädlicher Substanzgebrauch, vielleicht kann man das so nennen. Der Mann nimmt tendenziell eher mehr Alkohol zu sich. Das ist natürlich ein Risikofaktor, nicht nur kardiovaskulär, aber auch für Krebs. Und ist sonst auch nicht gesund.
Also Magenkrebs oder ist das allgemein schlecht für den Körper einfach?
Magenkrebs, Leberkrebs, auch Speiseröhre, Darmkrebs. Da weiß man, dass das erhöht ist bei schädlichem Alkoholkonsum. Aber dazu gehört jetzt vielleicht auch schädlicher Konsum von Tabak, anderen Substanzen, Drogen und so weiter. Das ist sicher sehr, sehr wichtig, dass man das wirklich, wenn man merkt, dass man da im Durchschnitt eher ein bisschen darüber ist, dass man versucht, das wirklich zu vermeiden oder zu reduzieren zumindest.
Ja, das ist noch ein guter Punkt, den habe ich jetzt noch nicht so oft gehört. Also dass im Ernährung, Sport, Gewicht halten, Schlaf, nicht so viele Drogen oder also Alkohol, Zigaretten und Co. zu sich nehmen. Sonst noch etwas oder haben wir es so abgedeckt? Die Vorsorgeuntersuchungen immer schön machen?
Was ich wichtig finde eigentlich noch, weil das bei den Männern oft zu kurz kommt, ist, dass man die psychische Gesundheit.
Das ist gut, dass du das sagst, ja.
Weil das wird bei Männern oft etwas vernachlässigt.
Aber wie macht man das? Also ich habe gehört, es gibt ja diese vielen einsamen Männer, gerade im Alter, die sich ihr Leben lang nicht so um Kontakte gekümmert haben, um die Familie, um Freunde, viel gearbeitet haben. Die Kollegen sind aber dann irgendwann weg, die Frau ist vielleicht auch weg. Und ja, dann sind die da einsam. Das ist wahrscheinlich ein Riesenpunkt, oder dass die im Kontakt bleiben zu den anderen Menschen.
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, diese Lonely Man Epidemic, das kann man nicht so pauschal sagen. Oder Einsamkeit, das betrifft eigentlich beide Geschlechter. Aber es sind erstaunlicherweise die jungen Männer und die alten Frauen sind besonders stark betroffen.
Die jungen Männer?
Ja, das ist, finde ich, ganz ein spannender Fakt. Und was da sicher wichtig ist, dass Männer riskantere Profile haben. Oder sie haben weniger soziale Netzwerke. Und sie suchen eben seltener Hilfe und haben häufig auch eben eine höhere Suizidrate.
Jetzt habt ihr schon einiges an Erfahrung gesammelt mit eurer Männersprechstunde. Wäre das denn vielleicht das Zukunftsmodell? Also dass wir jetzt alles, alle Ärzte, alles aufteilen, Herzzentrum und Co., alles in die Geschlechter? Also wäre das eigentlich der bessere Weg, wirklich einfach die Männer auf einer Seite zu behandeln und die Frauen getrennt?
Ich glaube nicht. Ich denke, das macht die Medizin noch komplexer. Die Medizin ist schon komplex genug und es gibt viele Fachrichtungen, viele Spezialisten und Spezialistinnen. Vielleicht braucht es gar nicht unbedingt sowas wie eine Männersprechstunde, weil die Hausärzte vieles davon wahrscheinlich schon sehr, sehr gut machen. Aber es braucht dieses Bewusstsein, dass der Mann und die Frau eben nicht gleich funktionieren. Auch ist ein anderer Körper, dass die Krankheiten sich auch anders präsentieren. Man vielleicht auch anders therapieren muss in dem Fall.
Mhm. Ihr seht euch quasi als Zusatzangebot und jetzt gar nicht als Ersatz. unbedingt für
vielleicht, ja, genau,
den Hausarzt.
Als Angebot. So. Vielleicht braucht es auch manchmal wie so dieses Label, dass so der hilflose Mann, sag ich mal, weiß oder versteht, ja, das ist wahrscheinlich ein Angebot für mich. Weil sonst, ich weiß nicht wohin. Dann gehe ich mal, das steht mein Geschlecht, da gehe ich dahin, da bin ich wahrscheinlich schon richtig. Mhm. Und da vielleicht auch weniger Hemmungen hat, so eine Sprechstunde aufzusuchen, als vielleicht dann zum Urologen zu gehen.
Ja, zum Beispiel, ja. Mit dem Finger, womöglich.
Genau. Aber
wir sind am Ende angelangt. Mich interessiert jetzt noch eine Sache, die ich alle Ärztinnen und Ärzte frage in dieser Serie. Wir haben ja 3 Folgen zum Thema Gesundheit. Wenn ihr beide das Geschlecht für einen Tag tauschen könntet, also du wärst eine Frau, Lukas, und Manuela, du wärst ein Mann, was würdet ihr tun?
Das wird total schwierig.
Das ist jetzt eine sehr wichtige Antwort.
Es gibt natürlich ganz viele Dinge, die Frauen viel besser können als Männer. Und ich glaube, ich würde mal einen ganzen Tag wirklich sehr erfolgreich multitasken. Ich glaube, das wäre mal was.
Möglichst viel erledigen, endlich mal.
Genau, alles erledigen, alles gleichzeitig und dann, genau.
Simon, du, Manuela?
Also mich würde es reizen, die Welt für einen Tag mit einer männlichen Wahrnehmung zu erleben. Also wie spüren die Männer? Wie fühlen sie? Wie nehmen sie ihren Körper wahr? Ich denke, das würde mir auch helfen, sie in der Sprechstunde noch besser zu verstehen.
Dann bedanke ich mich. Es war super spannend. Ich glaube, die Männer können hier sehr, sehr viel mitnehmen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen gesunden Abend mit wenig Alkohol und vielleicht geht ihr noch joggen oder so.
Vielen Dank.
Danke. Ja, tschüss.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Ein Hinweis noch, passend zum Swiss Gender Medicine Symposium im Herbst, das die Müller-Mühl Foundation als Patronatspartnerin unterstützt, nehmen wir gleich 3 Folgen auf. Da geht es immer um Gesundheit. Hört es bitte alle gerne durch. Es geht auch um die Geheimnisse des Gehirns und darum, wie wir alle gesünder und etwas länger gesund leben können.